Ja, Bitcoiner sind bessere Kunden aus meiner Sicht, als man vielleicht denkt, weil wir ja immer sagen, wir geben unser Geld nicht aus, nur für Satz. Das macht uns ja eigentlich zu den schlechtesten Kunden ever, weil wir einfach kein
Ja.
Geld ausgeben. Das ist ja so ein, das ist so ein Käseargument, keine Ahnung. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du kein Geld mehr ausgibst, nur weil du Bitcoiner bist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bitcoin-Effekt, eurer Business-Frequenz. Heute zur Blockzeit 780, nein, 789069, wieder mit meinem freundlichen Co-Host, dem Daniel.
Hallo, mein lieber Martin.
Und vor allen Dingen mit unserer bezaubernden Gästin, gendert man das? Egal. Lina Seiche, herzlich willkommen.
Hallo, mein lieber Martin und Daniel.
Sehr
Danke,
schön.
dass ihr mich eingeladen habt.
Danke, dass du gekommen bist. Lina, die wichtigste Frage vielleicht gleich vorab. Du machst Kunst als Business von kleinen Plüschhotlern und Comics und wahrscheinlich noch viel mehr, von dem du uns heute erzählen wirst. Kann man davon leben?
Ja.
Das ist schon mal gut. Sehr schön.
Ich kann mich nicht beklagen.
Das ist gut. Magst du uns mal so ein bisschen erzählen, weil, also, ne, Kunst gilt ja als allgemein als Brot beziehungsweise satzlos. Magst du mal so ein bisschen einfach erzählen, was genau machst du alles? Was sind so Projekte, die du hast? Und vielleicht einfach auch so ein bisschen erzählen, wo machst du Geld mit? Was machst du zum Spaß? Wie ist so ein bisschen dein Kunstbusiness aufgebaut?
Klar. Ach, coole Fragenstellung auch. Das hat mich noch nie jemand gefragt, aber ich rede da sehr gerne drüber. Also so als kleines zusammenfassendes Dings. Ich mache ja den Little Hodler und ich habe angefangen mit Comics. Also es hat sich aus einem Hobby entwickelt. Ich habe Comics gemacht und mache ich auch immer noch. Das ist so mein kostenloser Community Service quasi und damit. Ja, das ist so mein Hauptcontent auch auf meinen Social-Media-Seiten, dass ich Comics über Bitcoin mache, die dann immer verschiedene Konzepte einfach darstellen und freundlich darstellen vor allem und auch immer mit so einem Augenzwinkern. Und das ist so, ich sage immer, das ist the wholesome side of Bitcoin, weil du ja, uns wird ja immer nachgesagt, dass wir sehr toxisch unterwegs sind und ja, da steuere ich so ein bisschen gegen mit dem kleinen Hodler. Und das hat sehr gut funktioniert, ist sehr beliebt geworden, als ich das angefangen habe. 2020, 2021 habe ich so mit den Comics losgelegt. Und von da, also mein erster Schritt ab da, um das irgendwie in ein Business zu verwandeln, da habe ich auch noch gar nicht bewusst irgendwie so gedacht, ich mache das jetzt ich mache das jetzt zu meinem Business, zu meinem Job. Aber ich habe ein Plüschtier entwerfen lassen. Also ich habe einen Prototypen mir machen lassen. Und den gepostet, Mitte 2021 habe ich ein Foto mit dem gepostet und dann sind auf einmal ganz viele Anfragen reingekommen, dass Leute meinten, nee, ich möchte da auch das, ich möchte diesen kleinen Hodler kaufen. Und ab da ging es dann los. Da habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal so einen kleinen Run und gucke, wie verkauft sich das. Das heißt, ich habe mir eine Website erstellt, einfache Website mit meinem Store. Ich hatte ein Produkt, als ich es gelauncht habe, das war der kleine Hodler und habe das. Ja, ich glaube Dezember 2021, also so Höhepunkt der Weihnachtszeit, habe ich das ja starten können und dann wurde das, also die sind sofort ausverkauft worden. Also die Leute haben mir die Seite gecrashed und da wusste ich dann, okay, da geht was, ne, da
Ich
geht noch
glaube, ich
mehr.
glaube, ich war dabei.
Genau, die ersten 210, glaube ich, waren es, die hatten eine Nummer auf dem Etikett und leider sind. Also, oh Gott, also ich kann Geschichten erzählen über die ganzen Probleme, die ich da hatte am Anfang und auch immer noch habe, weil ich bin ja Quereinsteiger, ich hatte keine Ahnung, wie E-Commerce funktioniert. Da sind ja so viele Moving Parts dabei, die man. Also hätte ich am Anfang gewusst, was da alles dahinter steckt, weiß ich nicht, ob ich mich das getraut hätte. Aber ich wusste es zum Glück nicht. Aber ganz am Anfang bei unserem ersten Run hat das Warenhaus, mit dem wir zu dem Zeitpunkt zusammengearbeitet haben, zum einen mega lange gebraucht, um die Bestellungen zu verschicken und zum anderen ein Viertel der Bestellungen einfach verloren. Die sind einfach verloren gegangen.
Ach,
Das
krass.
ist keine schöne Quote. Ja, und dann haben wir ja zum Glück anderes, viel besseres, Warenhaus gefunden mit Copiaro. Aber genau, so hat es angefangen. Und da dachte ich dann, okay, vielleicht steckt hier ein Business hin. Und ich hatte halt den Vorteil, dass ich schon meine Marke hatte. Also ich hatte ja meinen Charakter, ich hatte diesen Style, den ich einfach angefangen hatte, weil das gefiel mir so. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Künstler, aber so einfache Sachen kann ich halt malen. Und das, ich brauchte ja nur irgendwas, was meine Message übermittelt. Und dadurch hatte ich quasi dieses, als Firma machst du ja gern deine Brand Language, dein Logo, die Farben, die du benutzt, die Schriftarten und so. Und das hatte ich ja zum Glück alles schon. Den Charakter hatte ich ja auch. Und von da musste ich halt einfach mir nur denken, okay, was genau kann ich denn machen und was genau wollen die Leute denn? Und wir sind dann so in die Richtung, ja, Hello Kitty von Bitcoin gegangen quasi, weil es da wo irgendwie eine Lücke im Markt gab. Und genau, so hat sich das, so habe ich das dann, oder bin ich noch dabei, es weiterzuentwickeln.
Bist du direkt eingestiegen oder hast du, während du das dir aufgebaut hast, noch was anderes gemacht?
Genau, ich bin ja seit 2017 ungefähr dabei im Space und ich habe angefangen als, also ich quasi schon immer als selbstständig gearbeitet, im Marketing vor allem und ich bin ja 2017, als ich dazugekommen bin, erstmal habe ich Shitcoin-Marketing gemacht, das heißt für die ganzen komischen ICO-Projekte und was weiß ich nicht was und dann nachher rüber geswitcht zu einem Exchange und dann von da rüber geswitcht zu verschiedenen Projekten, die waren mehr Bitcoin-fokussiert. Und auch mit einer Marketingagentur gearbeitet, die mit Firmen im Bitcoin-Space gearbeitet hat. Und das habe ich dann zu dem Zeitpunkt noch nebenher gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht so, ey, lass mal Vollzeit, Little Hodler. Mhm. Und habe dann rüber geswitcht und den Rest mache ich jetzt nicht mehr.
Mir ist aufgefallen, oder mir ist damals aufgefallen, dass du für BTC Times aktiv warst. Ne? War das irgendwie deine Ausgründung oder bist du da Mitgründer gewesen oder wurdest du da beauftragt, das Marketing zu machen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich war mit dabei, als es gelauncht ist. Also ich war irgendwie mit im Team und habe da den Launch mit supported. Genau. Es ist aber, also es war mehr so ein Projekt, so ein Passion-Projekt war es mehr, ne? Mhm. Und okay. Also ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe dann aber auch irgendwann gemerkt, Journalismus ist echt hart. Das ist echt schwierig und das ist echt stressig auch. Und da gibt es wahrscheinlich Leute, die das besser machen können als ich. Genau, aber es ist, also auf jeden Fall, das war eins der Projekte, die mir sehr, sehr wichtig waren. Und gibt es ja auch weiter. Spannend.
Mit denen du aber noch kein Geld verdient hast, meinst du, und das auch viel Zeit gefressen hat. Das heißt, du hast andere Quellen gehabt, um Geld zu verdienen und währenddessen hat sich das mit dem Little Hodler ergeben?
Ja, vor allem durch Marketing halt. Ne? Also Marketing für Exchanges habe ich gemacht, für verschiedene Projekte. Ich habe auch zeitweise mit einer Gaming-Firma gearbeitet. Genau, und daher kam das dann. Also damit habe ich mehr verdient als mit Journalismus jetzt.
Der Übergang, das ist, also mich würde interessieren, wie hast du den Übergang gemanagt? Weil viele sagen ja, nimm kein Venture-Kapital auf, bootstrappe alles, aber wenn man was bootstrappen möchte, dann bedeutet das ja im Endeffekt, dass man erstmal in Vorkasse, in Vorleistung gehen muss. Und im Idealfall hat man natürlich noch eine Rückendeckung oder hat noch ein anderes Einkommen. Ne? Wie hast du das gemanagt, vor allem auch von der Zeit her, weil ein neues Business aufzubauen, während man halt noch in einem anderen Geschäft involviert ist, um dort Geld zu verdienen, das ist ja auch ganz schön knapp dann, vom Zeitaufwand, der zur Verfügung steht, ne?
Ja, das stimmt. Also ich hatte sehr viel Glück, dass als ich meinen Shop gelauncht habe, war ich schon in Istanbul, also ich bin gerade in Istanbul, und hatte hier einen Geschäftspartner quasi, mit dem ich auf der Marketingseite zusammengearbeitet habe. Und der hat das gesehen, wie ich meinen Shop gelauncht habe und wie dann direkt die Leute mir die Seite gecrashed haben. Und dann meinte er, ey, also er ist quasi der Grund gewesen, aus dem ich gesagt habe, ey, wir machen das jetzt mal hier Vollzeit, weil ich, also es ist für mich sehr, ja, wie sagt man das? Also ich glaube, ich bin in vielen Bereichen nicht ein bisschen mehr so Risiko abgeneigt als jetzt.
Avers,
genau, ja. Und ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, jetzt hier das ganze Business alleine durchzustarten. Aber dadurch, dass mein jetziger Geschäftspartner oder da zu dem Zeitpunkt auch irgendwie Geschäftspartner, aber genau, und dann irgendwie gesagt hat so, ey, da ist doch was, da ist doch irgendwie eine Lücke im Markt, mach das doch mal. Und ich unterstütze dich auch dabei. Ne? Und dann habe ich gesagt, so, okay, cool, machen wir. Und dann haben wir 50-50, haben wir Geld reingesteckt. Also wir haben jetzt nicht gesagt, hier ist ein Haufen Geld, mach damit, was du willst, sondern ich habe gesagt, hier, das und das muss ich machen, ich muss hier Produkte kaufen, ich muss das machen und das machen. Haben wir 50-50 Geld reingesteckt. Und von daher ist es für mich, ich glaube, wäre ich ganz alleine, also jetzt nicht von der finanziellen Seite, aber einfach von der Seite, dass du ganz alleine dein Business stemmst, weiß ich nicht, ob ich mich das getraut hätte, weil ich da jetzt noch nicht, ich habe es halt vorher noch nicht gemacht, ne? Und das war für mich sehr, sehr hilfreich, jemanden dabei zu haben. Also er ist hier in der Türkei, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Serial Entrepreneur, keine Ahnung. Und also ist mit Franchises und so vertraut. Und deshalb war das für mich eine Hilfe, jemanden zu haben, der sich damit auskennt. Und daher habe ich irgendwie, da war der Übergang für mich leichter, sagen wir mal, einfach dadurch, dass ich jemanden habe, mit dem ich meine Ideen teilen kann und so. Das ist immer noch, also ich mache hier immer den meisten, also The Creative mache ich sowieso alles, aber es läuft hier, ich mache quasi fast alles, aber ich habe jemanden, mit dem ich mich strategisch auseinandersetzen kann quasi. Ne? Und ich glaube, das ist hilfreich, besonders wenn man Quereinsteiger ist, besonders wenn man vielleicht ein bisschen Sorge hat, das alleine zu machen. Ne?
Kannst du mal so ein bisschen erklären, was gehört alles zu, nehmen wir jetzt mal nur den Teil Little Hodler, was gehört alles zu diesem Business? Weil, also, ne, wenn man keine Ahnung hat, dann denkt man vielleicht so, naja, du suchst dir irgendeinen Textilverarbeiter und sagst ihm, so soll es aussehen, und dann produziert er das und dann ist alles easy. Aber ich vermute, die Realität sieht sehr, sehr anders aus. Von daher magst du einfach mal so ein bisschen aufzeigen, was sind so die verschiedenen Elemente und die verschiedenen auch operativen Day-to-Day-Business-Dinge.
Ja, das dachte ich nämlich auch. Und ja, wie ich vorhin gesagt habe, aus dem Grund habe ich es dann auch angefangen. Und hätte ich vorher gewusst, was da noch alles dahinter steckt? Ja, weiß ich nicht. Ne? Aber genau, also ganz am Anfang stand die Webseite, wobei, nee, stand das Produkt, ne? Ganz am Anfang stand das Produkt. Und ich, genau, ich habe mir einen Textilverarbeiter gesucht. Ich habe, ja, boah, ich weiß nicht, wie viele Firmen ich angefragt habe. Ich habe in Deutschland angefragt, ich habe in den USA angefragt und ich habe natürlich in China angefragt. Und ich habe so diese Prototypen bestellt. Ich habe aktuell, die ich meinem Papa abgelagert, der hat einen kleinen Kuscheltierfriedhof von den ganzen Prototypen, die niemals das Licht der Welt hätten erblicken dürfen, weil sie aussehen wie aus Horrorfilmen. Das kannst du echt niemandem antun. Das ist unglaublich. Da sind mir teilweise richtig komische Sachen auch passiert. Zum Beispiel, ich habe eine Firma in den USA gefragt, die meint, wir machen unsere Kuscheltiere in den USA. Cool, cool, cool. Hat richtig lange gedauert, bis die mir was geschickt hatten. Und dann kam dieses, es sah auch komplett gruselig aus, aber es kam dann an. Ich kann euch auch die Bilder schicken, wenn ihr wollt, nur damit ihr eine Idee habt. Und es kam an und auf dem Etikett stand Made in Indonesia. So, ich habe quasi das Dreifache bezahlt, einfach dafür, dass da noch noch jemand dazwischen stand und das Ding eine weitere Reise gemacht hat. Dann habe ich in Deutschland auch angefragt und da war es einfach, also ich wollte irgendwie 5000 Stück bestellen von dem Hodler und das war aber einfach nicht preislich zu machen. Also das geht einfach nicht. Da kannst du, da würde niemand Geld dran verdienen. Also außer denen.
Vielleicht. Hast du bei Steif angefragt oder wie?
Ja, genau. Und ich habe dann am Ende, und da kam dann auch noch dazu, dass mir aufgefallen ist, sowohl in Deutschland als auch in den USA, die Prototypen waren nicht niedlich. Und also es ist ganz schwierig für mich, das zu erklären, aber das ist ja so ein niedlicher Charakter, ne? Und so ein kleines, süßes Gesicht. Ist auch so natürlich irgendwie ein bisschen japanisch-asiatisch inspiriert von diesen ganzen, Chibi nennt sich das auf Japanisch, diese süßen kleinen Charaktere. Großes Gesicht, großer Mund, große Augen. Und das haben die irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann habe ich bei einer Firma in China angefragt, die auch für Hello Kitty produziert. Und die haben es direkt hinbekommen. Und ich bin ja jetzt auch nicht, also ich hatte jetzt irgendwie kein 3D-Modell, was ich denen schicken konnte. Ich habe denen wirklich nur ein Bild von meinem Hodler geschickt. Und dann ging das. Ne? Und dann haben wir nach Monaten das endlich hinbekommen. Das war der erste Schritt. Da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, so einfach ist es nicht. Denn danach musst du dich dann damit auseinandersetzen, dass diese Produkte, die du hast, ja ein Etikett haben. Und dass da Sachen draufstehen müssen. Und dass du, um die da drauf zu schreiben, Zertifikate brauchst. Das heißt, du musst die Dinger ins Labor schicken, dann müssen die getestet werden. Und dann musst du dir die Zertifikate aufbewahren, dann kannst du es da draufschreiben und so weiter und so fort. Also dann kommst du, dann kommt halt die ganzen regulatorischen Geschichten kommen dazu, an die man vielleicht gar nicht denkt am Anfang.
Das ist ein Riesenthema. Ja. Wir merken das gerade, wir haben ein Projekt mit dem TÜV, wo es auch genau um diese ganzen Klamottenprüfungen geht und digitaler Produktpass und so weiter. Und das, wo ich auch so dachte, so, ja, jedes kleine Einzelteil, jeder kleine Reißverschluss, Vorprüfung zwischen Dokumentationen, dann beim Shipment und so weiter, das ist nicht einfach.
Ja, ja. Und macht auch einen großen Teil aus von dessen, worum wir uns kümmern. Ich habe jetzt zum Glück seit ein paar Monaten jemanden an Bord, der sich damit richtig, richtig gut auskennt und der das irgendwie komplett mir aus den Händen genommen hat. Ein Glück. Der denkt an Sachen, an die ich auch vorher nie gedacht hätte. Also es ist echt, also das ist auch ein Riesenthema. Dann auch
die Logistik. Mach mal ein Beispiel für so Sachen, an die du nie gedacht hättest und wo er dran gedacht hat.
Genau, also zum Beispiel die Hodler werden ja verpackt geschickt und die Verpackung selbst unterliegt den gleichen Vorschriften. Also die hat auch, da musst du auch wieder irgendwas draufschreiben zum Beispiel. Und da musst du dann checken, was genau für ein Plastik ist denn das und wie groß muss es sein. Da gibt es auch wieder Vorschriften in Millimetern und Maßen und wo muss es hin und so weiter und so fort. Und das musst du dann auch da draufschreiben. Das ist ein Beispiel zum Beispiel. Und dann gibt es noch, es gibt ja diesen CE in Europa, dieses CE ja, Siegel, keine Ahnung, was du brauchst, um überhaupt in Europa verkaufen zu dürfen oder importieren zu dürfen, wofür du testen lassen musst. Und dann kannst du aber, und es ist empfohlen, das zu machen, zum Beispiel in Deutschland gibt es noch, oh, ich habe vergessen, wie es hieß, es gibt noch so einen Extra-Test, den du machen lassen kannst. Und da ist auch so ein Ding, das möchte ich sehr, sehr gerne machen, ist extrem, extrem, extrem teuer. Also da würde ich gerne hinkommen, dass wir das machen können. Aber du kannst im Endeffekt deine Produkte nicht genug testen. Du musst sie regelmäßig, sagen wir mal, testen lassen, weil sich die Regulierungen ändern, zum Beispiel. Das ist voll das langweilige Thema. Das ist halt so ein Riesending bei so Produktgeschichten. Ne? Ja, das ist zum Beispiel ein Ding. Und dann Logistik ist ein Riesending. Ich habe es gerade erzählt, unser erstes Warenhaus hat einfach einen Haufen unserer Bestellungen verloren. Wo ich mir auch dachte, das ist aber, ja, also einen Job habe ich euch gegeben. Einen Job. Egal. Und genau, also zum einen war zu der Zeit, als wir angefangen haben, das war ja so, ja, letztes Drittel der Pandemie. Das heißt, diese Container und alles, es war extrem teuer und es war richtig teuer, irgendwas ins Warenhaus zu schicken. Das war ein Ding, womit ich halt überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich hatte vorher keine Ahnung, wie viel das kostet, Sachen zu versenden. Das ist ja unglaublich. Das ist auch
und dann kommt ja noch der Versand. Ja, dann kommt ja noch der Versand vom Warenhaus zu den Kunden dann, ne?
Ja,
und genau. Zoll da sind und...
Oh Gott, ja, ja. Also da sind wir schon sehr viel besser geworden mit den Versandkosten für die Kunden. Da haben wir also so über die Zeit haben wir es immer günstiger, günstiger, günstiger machen können. Es ist immer noch nicht Amazon-Level. Amazon ist auch ein Thema für sich, by the way. Aber es ist immer noch nicht Amazon-Level, aber wir sind besser dran jetzt, also vor allem, weil wir jetzt mit Cupiaro in Stuttgart zusammenarbeiten und die machen das halt super. Also, dass ich die gefunden habe, ist auch ein richtiger Glücksgriff gewesen, weil dadurch sind die Sachen für uns, das ganze Logistikmäßige ist sehr, sehr viel einfacher geworden. Denn die Versandunternehmen, zum Beispiel, du verschickst eine Bestellung an den Kunden und das Versandunternehmen macht das Paket kaputt. Oder hatten wir letztes noch, das Paket war irgendwie nass und da war ein Comicbuch drin und das kam komplett nass an. Und da ist natürlich der Kunde sauer, ne? Da hast du, warum schickt ihr mir das so, ne? Und dann kannst du nichts machen, ne? Also da kannst du dann dem Versandunternehmen sagen, so du, aber am Ende ist es dein Problem, ne? Und du musst dann gucken, dass du den Kunden, dass du das Problem löst und das ist auch so ein Risiko, was du als Unternehmer trägst. Und
aber warum ist es dein Problem? Also man würde ja erwarten, dass du einen Anspruch auf sicheren Versand gegenüber dem Versandunternehmen hast, aber ist das so ein Thema, dass du einfach zu klein bist, um den tatsächlich durchzusetzen und sich dann hinstellen und sagen, wenn du nicht willst, dann geh doch zu jemand anderem und du hast keine Legal Department, was du irgendwie da hinschicken kannst und sagst, na, und das lohnt sich auch nicht? Oder also wo ist der Hintergrund, warum du sagst, ne, das ist am Ende dein Problem?
Ja, eben, weil du dich nicht drauf verlassen kannst. Also wir haben so oft mit den verschiedenen Versandunternehmen telefoniert, denen geschrieben, hin und her gequatscht. Und ab und zu kommt da mal was bei rum, aber meistens nicht. Meistens tragen wir die Kosten und müssen dann was neu verschicken. Und es geht auch, es ist auch so manchmal, dass die Sachen einfach verloren gehen und dann sagen die, ja, aber wir haben es abgegeben. Ja, aber da ist ja keine Unterschrift drauf. Also es hat doch niemand unterschrieben. Ja, aber wir haben es an die Tür gestellt. Und dann, ne, das stehst du dann da. Das ist so ein Ding, das muss ich einkalkulieren, dass die manchmal Käse machen.
Aber jetzt hast du ja einen Versandunternehmer mit Copiare gefunden, die ja auch Bitcoin-nativ sind, ne? Die sich ja nicht nur um den Little Hodler kümmern, sondern um viele, viele andere logistische Themen. Unter anderem auch das 21-Magazin, was jetzt gerade rausgekommen ist, um hier kurz Werbung zu machen. Ne? Das kann man auch, wenn man das über den 21-Shop bestellt, wird das von Copiare versendet. Aber was war so deine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit, sagen wir mal, den Fiat-Logistikern versus einem Bitcoin-Logistiker?
Ach, ja, ach Gott, also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also es ist viel besser geworden, denn bei Copiare zum Beispiel, das Team kümmert sich sehr viel um Privatsphäre zum Beispiel, wo du natürlich bei den anderen gar nicht, also bei unserem alten Unternehmen kannst du gar nicht mit anfangen, dass sie irgendwie sich sorgen, dass die Adressen vielleicht gut behandelt werden von den Kunden. Zum anderen ist es viel einfacher für uns zu sagen, so hey, wir wollen irgendwie noch ein paar Sticker mit reinwerfen in die Bestellung. Hey, kannst du so ein Kärtchen mit reintun? Mhm. Hey, hast du irgendwie, können wir so ein Special machen und so? Das machen die total gerne. Bei unserem alten Warenhaus ging nie irgendwas. Also das war komplett, da war überhaupt keine Flexibilität dabei. Und ich, man kann natürlich sagen, oh, das ist ein großes Unternehmen, aber so groß war es nicht. Also so groß, dass die sich erlauben können, einfach überhaupt keine Kundenwünsche zu respektieren, war es nicht. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Bitcoin-spezifisches Ding, aber es fällt mir halt immer wieder auf in unserem Space, dass sich die Unternehmen gegenseitig unterstützen, weil wir, ja, ich glaube, es ist dieser Spirit der Zusammenarbeit und dass wir irgendwie alle am Ende das gleiche Ziel verfolgen und dass wir uns so gegenseitig aushelfen. Zum Beispiel ab und zu hat dann der Ronny, das ist ja der Copiare macht, gesagt so, ey, normalerweise für die und die Geschichte nehmen wir so und so viel, aber ich nehme stattdessen 2 Hodler. So. Also solche Geschichten zum Beispiel, ne? Oder wenn er mal irgendwo hingeht zu einer Konferenz, nimmt er immer Hodler mit und wenn ich zum Beispiel einen Businesspartner habe, der sich eine Special Edition bestellt und sagt, ey, wir möchten gerne auf den europäischen Markt, dann gebe ich die sofort an Ronny weiter, dass sie vielleicht über Copiare versenden können. Also es ist sehr viel kooperativer geworden, dadurch, dass wir jetzt mit den Jungs zusammenarbeiten.
Apropos Fiat versus Bitcoin-Welt, du hast ja eben über die Zertifikate gesprochen und wie viel Aufwand auch dahinter steckt und auch was da für Kosten verursacht werden durch. Würdest du sagen, das ist ein Symptom der Fiat-Welt oder wie siehst du grundsätzlich die Zertifizierungen jetzt aus der Perspektive als Unternehmer und auch, dass du deinen Kunden was Gutes tun möchtest? Ist die Zertifizierung und Regulierung übertrieben? Ist das ein Symptom der Fiat-Welt oder würdest du sagen, das ist etwas, was auch einen Sinn ergibt?
Boah, gute Frage. Ich glaube, da kann man so richtig tief reintauchen in dieses Thema. Also was ich sagen kann, ist, dass diese Zertifizierungen am Ende tatsächlich sinnlos sind. Denn das ist eine Selbstauskunft quasi. Also am Ende des Tages, wenn der Regulierungskörper sagt, so ja, wir möchten aber eine andere Zertifizierung sehen, dann ist dein Zertifikat unter Umständen ja, jetzt nicht so wichtig. Also da ist sehr viel Geldmache dahinter, auf jeden Fall mit diesen Zertifizierungen. Was ich sagen kann, ist, es gibt mir so ein bisschen Sicherheit, weil ich mich mit den Chemikalien natürlich jetzt nicht so gut auskenne wie jemand, der das testet. Und wenn ich dann sehe, dass er den Test gemacht und hat es überstanden, dann ist es gut für mich. Aber wie viel davon jetzt wirklich nötig ist und wie viel davon, also es gibt ja diese ganzen Siegel, jetzt nicht nur unbedingt in meinem Business, aber im Ernährungsbereich, diese ganzen Siegel, die du dir da kaufen kannst, die aber am Ende gar nicht viel bedeuten, was ich jetzt über das CE nicht, also das möchte ich jetzt hier nicht sagen, aber es gibt diese Siegel, diese ganzen umweltfreundlichen und wir retten die Delfine und der Nutri-Score und was weiß ich nicht was, wo du dir da das gute Image erkaufst und das ist quasi nur das Image, was du dir einkaufst, das ist sehr, 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 sehr Fiat. Denn eigentlich, also zum Beispiel der Nutri-Score, ne, wenn ich mir was kaufe, dann sollte ich so selbstverantwortlich sein, dass ich hinten drauf gucke und sage, ey, Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Die Hälfte von dem Zeug kann ich nicht mal aussprechen. Das kaufe ich mir nicht. Aber wenn dann da vorne Nutri-Score von A draufsteht, einfach weil es gesünder ist als andere Produkte in derselben Klasse, und dann glaube ich dem, das ist sehr, sehr Fiat-Denken, finde ich. Und sowas braucht man nicht.
Ich höre so raus, dass das wahrscheinlich übertrieben ist, aber dass es für dich als Unternehmer schon auch Sinn macht, zu verifizieren, was der Hersteller dir gibt, dass das auch stimmt und das, was er dir sagt, was drin ist, dass das auch stimmt und dass du das überprüfen kannst. Und wahrscheinlich auch für den Konsumenten, also für den Käufer nachher, ist es wahrscheinlich auch interessant, wenn da ein Siegel von einer, sagen wir, vertrauenswürdigen Entität drauf ist, die das auch geprüft hat und sozusagen den Trust nochmal weitergibt in die Richtung.
Ja. Yeah. Ich glaube halt, ich weiß, don't trust verify das ganze Zeug, aber du kannst dich nicht mit allem auskennen. Und ein guter Vergleich ist, glaube ich, zum Beispiel, es wird uns ja oft in den EU gesagt, dass wir sehr strikte Vorschriften haben für alles mögliche, Hygiene und das Zeug, was in Kosmetika reinkommt, das Zeug, was ins Essen reinkommt und reinkommen darf und nicht, dass zum Beispiel dann in den USA Sachen noch erlaubt sind, die in Deutschland zum Beispiel, das darfst du gar nicht ins Land importieren, weil da Sachen drin sind, die schon, sagen wir mal, verboten sind in der EU. Und das sind so Geschichten, wo ich dann sage, okay, ist wahrscheinlich nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht genau, was dahinter steckt, aber ich glaube das mal. Also ich weiß, dann sollte das sich, im besten Fall solltest du dir das alles selber anlesen, aber das ist einfach nicht realistisch machbar. Und in dem Sinne finde ich, ja, ob du jetzt jedem zertifizierenden Labor, was da irgendwie diese Vorschriften rausgibt, vertrauen kannst du, das ist natürlich eine andere Frage, aber da kannst du dann irgendwie doch der, ja, sagen wir mal, Massenintelligenz oder so, also irgendwo musst du der ja folgen. Du kannst dir nicht alles selber anlesen.
Mhm. Ja. Müsst ihr vielleicht als letzte Frage zu dem Thema, ihr bringt ja ganz viele Sachen, also zu allen möglichen Events, zu allen möglichen, also ne, irgendwie zu jedem Event gibt es irgendwie einen eigenen Hodler, der thematisch dazu passend ist, ob er jetzt dann irgendwie im bayerischen Look ist oder mit einer Handtasche oder mit was auch immer, ne, immer dann spezielle Hodler. Die müsst ihr dann wahrscheinlich auch alle separat testen und jedes wie ein einzelnes Produkt in so einer Situation behandeln, ne?
Ja, ja, die werden alle, müssen alle einzeln getestet werden. Aber das ist was, was ich total gerne mache, diese Special Editions. Das ist auch, also jetzt von der Unternehmerperspektive ist das für mich einfach ideal. Damit haben wir angefangen bei Bitcoin 2022 in Miami. Da ist Bitcoin Magazine, sind auf mich zugekommen und meinten, ey, mach doch mal einen für Miami. Da hatte ich nur das Original und meinte, mach doch mal einen für Miami für uns, den möchten wir bei der Konferenz haben. Und da dachte ich, ja klar, das macht ja voll Sinn. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Und dann haben wir damit angefangen und dann kamen die anderen Konferenzen und andere Online-Shops, die sagten, ey, ich möchte auch so ein Ding. Und das ist ja, das ist auch wieder irgendwie total glücklich gewesen, dass der Hodler so simpel ist, dass man dem quasi alles anziehen kann oder du kannst irgendwie quasi alles mit dem machen. Das ist total easy und ja, total viel Sinn ergeben. Und also für mich ist es ja sowohl eine Einkommensquelle als auch Marketing. Und das ist einfach, ja, das ist ein Ding, was ich total gerne mache. Vor allem, ich habe jetzt so ein Regal, wo die ganzen Special Editions drinstehen und das ist einfach schön zu sehen, wie das immer mehr werden. Und, ja.
Deinem Vater hast du die hoffentlich auch alle gegeben, nicht, dass er da auf den ganzen hässlichen Prototypen rumsitzen muss.
Ja, der kriegt die auch.
Wie viele sind das inzwischen?
Boah, ich habe es letztes Mal nachgezählt. Oh Gott. Also inklusive derer, die noch nicht publik gemacht worden sind, auf jeden Fall 25. Ach Gott, die jetzt, also ich habe auf meiner Website auf jeden Fall die man schon erwerben kann oder die schon ausverkauft sind. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele.
Sehr schön.
So, noch kurzer Aufruf an alle Unternehmer und Macher da draußen, die im Bitcoin-Bereich aktiv werden wollen. Geht auf Konferenzen, tauscht euch mit anderen Bitcoinern aus, die bereits ein Unternehmen haben, schaut, wo ihr euch mit einbringen könnt oder lernt von ihren Erfahrungen, wenn ihr euer eigenes Unternehmen starten wollt. Und am besten könnt ihr das machen auf den Konferenzen, wo ihr Martin und mich auch antreffen könnt. Das ist zum einen die BTC Prag Anfang Juni. Dort gibt es einen Industry Day, den ich euch sehr empfehlen kann. Ansonsten kommt zu den Unternehmertagen. Die ganze Konferenz dreht sich nur um Unternehmertum im Bitcoin-Bereich. Oder wenn ihr dem Englisch nicht so mächtig seid und lieber eine deutsche Konferenz besuchen wollt, kommt auf die BTC 23 in Innsbruck. Das ist Mitte September. Für beide Konferenzen gibt es natürlich einen Rabatt mit dem Discount-Code BitcoinEffekt. Viel Spaß.
Du hast ja gerade gesagt, dass das für dich ein Marketing-Tool ist, dass du quasi Sondereditions machst. Ist das dein wichtigstes Marketing-Tool? Was hast du sonst noch so für Marketing-Tools? Wie gehst du das Marketing grundsätzlich an?
Genau, also für mich ist von Anfang an das Marketing quasi komplett organisch gewesen. Also ich habe noch nie aktiv irgendwie ein krasses Budget für Marketing ausgegeben. Also ich habe jetzt noch nie irgendwie Ads gekauft oder was gesponsert oder so. Ich würde das gerne mal machen. Aktuell ist es mehr so, es ergibt sich organisch. Also entweder durch meine eigenen Channels oder eben durch Partner. Natürlich, die Comics sind ein Riesending. Und wenn die Comics geteilt werden von jemand anderem, ist das auch immer super. Was auch richtig gutes Marketing ist, wenn Kunden ihre Fotos teilen. Und das finde ich auch selber total schön, weil das ist sehr, sehr viel effektiver, wenn das ein Kunde teilt und wenn du da so ein Kundenfoto hast und für die ist es okay, das zu teilen, als wenn ich hier dauernd selber was teile natürlich. Und genau, natürlich auch die Special Editions, das ist auch immer sehr gutes Marketing. Dadurch, dass ich dann bei den Konferenzen dabei bin, das war mit am effektivsten tatsächlich. Da muss man ja mal gucken, welche Konferenzen lohnen sich mehr, welche lohnen sich weniger. Aber grundsätzlich, ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir noch in dieser Phase sind, wo diese Konferenzen noch nicht so aus allen Nähten platzen, dass du da richtig gutes Networking machen kannst, sagen wir mal. Und du kannst dir deinen größten Influencer den größten Influencer kannst einfach hingehen und Hallo sagen und quatschen und was weiß ich nicht was. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch möglich ist. Das wird, glaube ich, schon schwieriger. Also du kannst jetzt nicht so easy auf Michael Saylor immer loslaufen, weil da schon die große Traube von Menschen drum ist. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich geht es noch. Und deshalb sind Konferenzen aus meiner Sicht immer noch mit am effektivsten. Aber genau, also
wegen dem Netzwerk meinst du auch dann, weil du halt entsprechend die Influencer dort auch triffst, ne? Okay.
Genau. Also aus unternehmerischer Sicht, ne? Und um so B2C, also die Privatkunden, ja, von dir zu begeistern, da ist Social Media immer noch am besten. Und da sind meine Comics mit am effektivsten. Animationen möchte ich gern machen, bald. Ich glaube, das auch.
Nice.
Ich habe gehört, ja. TikTok ist gut. Ich habe mir TikTok noch nicht runtergeladen. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich habe gehört, das muss man machen. Deshalb,
es wird Zeit. Solange du nur Content postest und nicht konsumierst, ist es, glaube ich, in Ordnung.
Ich glaube, ich habe diesen Punkt erreicht, wo ich sage, ich bin zu alt für so ein Ding. Also ich habe irgendwie Instagram habe ich mir noch runtergeladen, Facebook natürlich, YouTube und so, Twitter natürlich. Aber bei Snapchat hat es dann aufgehört, wo die Content-Formen so kurz wurden. Das stresst mich irgendwie, diese 7-Sekunden-Videos. Ich bin so ein 45-Minuten-Video-Mensch. Keine Ahnung.
Das ist auch ganz spannend, weil es gibt ja, ja. Es gibt ja ganz spannende Research dazu, dass wenn du dir ein 10-Minuten-Video anschaust oder 10 einminütige Videos, dass dann deine Kaufbereitschaft ich glaube, 60% oder so steigt bei den kurzen Videos. Also es ist ganz massiv, weil das dein Gehirn so wirklich vollballert und deine Gehirnresistenzen massiv sinken.
Okay, ja, dann muss ich das echt mal machen.
dann muss ich doch auf TikTok.
Jetzt direkt Gas geben. Nee, aber nochmal auf das Marketing-Thema zurückzukommen, würdest du sagen, dass deine Erfahrungen aus dem Marketing dir geholfen haben, jetzt den Hodler so weit voranzutreiben? Oder, weil du hast eben auch von organisch, das ist organisch gewachsen gesprochen. War es hilfreich, vorher im Marketing aktiv zu sein? Oder meinst du, dass halt, wenn man damit einfach nur mit Passion rangeht und seiner Intuition folgt, dann kann man das genauso erreichen?
Ja, okay. Also erstmal grundsätzlich glaube ich, dass du die meisten Jobs, die meisten Tätigkeiten, so Learning by Doing, dir aneignen kannst. Dass du, wenn du was nicht weißt, guckst du ein YouTube-Video oder googelst das oder so und eignest dir das so an. Du musst ja jetzt nicht krass studiert für haben, finde ich. Und besonders im Marketing finde ich, dass du durch aktive Arbeit unter Umständen womöglich mehr lernen kannst, als wenn du jetzt nur studierst. Ich glaube, es gibt Sachen, die du, also das ist alles, ne? Also es gibt Sachen, die du im Studium wirklich benutzen kannst und dann gibt es aber Sachen, wo du einfach das aktiv gemacht haben musst. Aber ja, es hat mir geholfen. Denn zum einen habe ich ein Newsletter, was ich vielleicht nicht gemacht hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, wie effektiv das ist, weil ich hätte nicht gedacht, bevor ich mit Newslettern angefangen habe, vorher auch im Marketing, wie gut sowas ist. Newsletter wirken so, also ich glaube, Newsletter sind sehr underrated, denn das sind ja deine Kunden da und mit denen redest du direkt und das ist sehr gut zum Community-Bilden, sehr gut, um Kunden bei dir zu halten, um auch Feedback zu bekommen und so. Auch
das ist Influencer. Dazu, ja. Das, also ich dachte das zum Beispiel auch und das steht für uns auch noch auf der To-Do-Liste, weil das Thema ist tatsächlich so effektiv, dass es Firmen gibt, die nichts anderes machen, als kleine Firmen ohne Newsletter aufkaufen, ein Newsletter etablieren und sie dann für das 2- bis 3-fache wieder verkaufen, weil die mit Newsletter signifikant besser funktionieren. Das finde ich, also, da dachte ich so,
heftig.
Und dann dachte ich so, okay, und das ist, weil du natürlich als Privatperson bist du ja immer so in dieser Situation, dass du denkst so, ich hasse Newsletter, jeder schickt mir irgendein Newsletter, ständig muss ich unsubscribe bei diesen ganzen Newslettern, das ist nur Spam, du willst das gar nicht alles haben, du weißt nicht, wo du aus Versehen, du hast einmal irgendwie die Seite angeschaut und schon hast du 3 Newsletter abonniert und das ist ne, super nervig, aber auf der anderen Seite musst du halt davon ausgehen, 1000 Newsletter rauszuschicken, ist halt überhaupt kein Issue. Und wenn 2 Leute davon kaufen, ist der Return on Invest davon einfach massiv. Und das ist halt, also ich glaube, das sind solche Sachen, wo du vorher, wo diese Perspektive von Skaleneffekten, die hast du halt als Privatperson von der empfangenen Seite, wo du nur diese 1-zu-1-Beziehung, ein Unternehmen und du als Kunde, wenn du das halt siehst, dann denkst du so, nein, das funktioniert nicht. Ich habe noch nie irgendwo was gekauft, wo ein Newsletter dabei war. Und dann denkst du so, ja, aber wenn du 1000 Newsletter rausschickst oder 10.000, dann kaufen da schon genug Leute, dass es sich lohnt.
Das stimmt, das stimmt. Und ich habe auch immer, ich schreibe auch immer noch dazu auf meiner Webseite, wenn du mein Newsletter abonnierst, du kriegst zwar Newsletter, aber kein Spam. Also ich schicke dir vielleicht einmal im Monat was oder so. Einfach, weil ich selber auch das nicht mag, wenn du irgendwie dir was... Du meldest dich irgendwo an und dann kriegst du 3 E-Mails am Tag, so, ey, du hast vergessen, das zu kaufen, du hast vergessen, das zu kaufen und so. Aber es gibt so Newsletter, zum Beispiel, ich habe auch den Newsletter von, ich weiß nicht, ob ihr Plan B Passport kennt, das ist die Katie, die diese Reisepässe verkauft quasi, genau, Katie the Russian. Die haben auch einen Newsletter, die schicken, glaube ich, 2-mal im Monat was, ich finde es super. Und da merkst du, dass da Liebe drin steckt, das ist nicht nur so ein Verkaufszeug, da steht eine Geschichte drin, ist aber auch nicht zu lang, also es ist schön. Und genau, das ist so ein Ding. Was ich gelernt habe, dass eben Newsletter effektiver sind, als man vielleicht denkt als Endverbraucher. Genau, Influencer-Marketing ist ein anderes Ding, denn es gibt viele Firmen, die sehr viel für Influencer ausgeben und die meisten Engages, da musst du echt aufpassen, denn die wenigsten bringen was. Es ist nämlich ganz was anderes, wenn du als Influencer deinen eigenen Content postest für deine Follower, der Grund, aus dem sie dir folgen, als wenn du jetzt irgendwie von einem Sponsor was annimmst. Da ist es richtig wichtig, dass du als Kunde dieses Influencers siehst, dass du wirklich guckst, passt das? Also passt das imagemäßig? Oder möchte ich einfach nur mit diesem Influencer arbeiten, weil er viele Follower hat? Denn du hast teilweise Influencer mit 500.000 Follower, die dann normalerweise 5.000, 10.000 Likes auf ihren Post bekommen. Dann posten die so ein Sponsor-Tweet, kriegen irgendwie 100, 200 Likes. Einfach weil, obwohl sie irgendwie richtig viele Follower haben, das nicht die Zielgruppe des Kunden ist. Und das, da fallen viele, viele Firmen einfach drauf rein, dass sie sagen, wir möchten den Größten. Und dann funktioniert es aber gar nicht. Und genau, das ist auch so ein Ding.
Du gehst wahrscheinlich mit den Influencern eher so ran, dass du dir anschaust, was sind so die Bitcoin-Influencer, ne? Und dann stelle ich mir die Frage, wie gehst du deine Kooperation an? Weil wenn wir jetzt mal uns zum Beispiel Blocktrainer anschauen, da gibt es ja dann eine Special Edition der Blocktrainer, also die Blocktrainer Edition sozusagen vom Little Hodler. Ne? Da ist ja dann nicht so, dass du Roman dafür bezahlt hast, dass er jetzt Werbung macht für den Hodler, oder?
Nein, also ich habe auch tatsächlich auch mit Little Hodler noch keinen Influencer bezahlt, sozusagen. Also es ist oft, das Gute an unserer Marke ist natürlich, dass die Leute das gerne haben wollen. Das heißt, teilweise haben die einfach gefragt, so ey, kann ich so einen Hodler haben? Und dann, also jetzt nicht so eingebildet, so ey, ich verdiene den aber kostenlos, denn ich bin Influencer, sondern einfach so, hey, ich möchte gerne einen kaufen. Und dann sage ich natürlich immer gerne, ey, ich schicke dir den. Ne? Und wenn sie dann mögen, ich habe nie gesagt, ich schicke dir den, wenn du ein Foto postest, sondern es freut mich und viele wissen auch, hey, es ist so ein Geben und Nehmen, ne? Also es ist Kooperation wieder. Wenn mir jemand was schickt, Also mir schicken auch manchmal Marken was und dann poste ich das auch sehr, sehr gerne. Einfach weil es, ne, so als Dankeschön, du hast mir was geschickt und ich, vielleicht mögen meine Follower das auch. Und das ist auch wieder, das ist sehr organisch auch wieder, weil es dann ernst gemeint ist. Es kommt vom Herzen, es ist nicht so aufgezwungen. Niemand hat dir gesagt, was du tweeten sollst. Es ist einfach, du hast was, es gefällt dir, du postest es gerne. Und das finde ich immer am effektivsten. Und besonders in unserem Space und besonders auch, weil viele Bitcoin-Influencer gar keine Kooperationen machen oder auch sehr, sehr wenige, einfach weil sie keine Lust haben auf dieses aufgezwungene Sachen verkaufen. Aber wenn sie gerne so ein Produkt benutzen, dann ist es einfach einfacher, ne? Und bei meinen Produkten ist es ja ziemlich easy zum Glück. Da ist jetzt kein Finanzservice dahinter, da ist kein Affiliate-Code, mit dem du irgendwie deine Leute anlocken musst, dass sie da irgendwie traden oder was auch immer. Das ist einfach nur ein Buch oder ein Plüschtier oder ein Keychain. Und wenn du es magst, teilst du es und gut ist. Es ist sehr unkompliziert,
das heißt,
und no strings attached.
Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir fänden sowas total geil, einfach nur mal um den Prozess durchzuspielen und wir würden, keine Ahnung, wir würden gerne einen Bitcoin-Effekt Little Hodler haben, der irgendwie so ein kleines, ne, Podcaster-Mikro hat, oder wir würden gerne für UTXO Solutions einen kleinen Hodler haben, der vielleicht kleine Ahnung, so eine Aktentasche mit einem Symbol drauf hat oder sowas, was man Leuten mitgeben würde, dann würde man einfach auf die zukommen und dann würdest du sagen, ja, das passt perfekt, und dann würde man quasi so eine Special Edition machen, die wir dann wiederum zum Beispiel für uns als Werbegeschenk, und dann würde man so quasi ganz organisch so einen Deal anfangen.
Ja, genau. Also für mich ist immer ganz wichtig, dass jede Seite gewinnt. Also sowohl natürlich, das für mich Sinn macht, als auch für den Businesspartner, als auch für den Kunden am Ende. Und das ist relativ easy zu gestalten mit dem kleinen Hodler. Also es gibt für uns zwei Kooperationswege. Entweder du kannst unsere Sachen weiterverkaufen, wenn du vielleicht sagst, ich möchte mich jetzt noch nicht festlegen auf einen Special Edition Hodler. Dann kannst du auf deinem Shop, und also wir verkaufen dir die Sachen dann für einen Discount und du kannst sie dann weiterverkaufen. Das macht besonders viel Sinn in Ländern oder in Gegenden, wo unsere Versandkosten relativ hoch sind. In der Schweiz zum Beispiel, da müssen wir uns auch mit Zoll viel rumschlagen. Und da haben wir jetzt gerade angefangen, mit dem Dezentral-Shop zu arbeiten. Die haben jetzt gerade ein paar Produkte reinbekommen, wo die auch, die haben uns angeschrieben, meinten, ey, wenn ich Sachen bei euch bestelle, das ist mir irgendwie zu teuer in die Schweiz. Besonders mit dem Zoll. Also das ist echt heftig mit dem Zoll in der Schweiz, muss ich sagen. Genau, und in Frankreich haben wir jemanden, und das macht halt Sinn für alle Seiten. Und dann sage ich auch gerne unseren Kunden in den USA, hey, guck, ob es das nicht da drüben gibt, bevor du das bei mir kaufst, weil du dein Geld sparst. Und dann passt es für alle Seiten, ne? Das ist ein Ding. Und natürlich die Special Editions. Special Editions sind quasi so eine Art Collectors-Dings geworden. Also es gibt echt viele Leute, die sich da gerne eine kleine Sammlung anschaffen. Und das ist natürlich auch cool, weil wir verschiedene Partner haben, die dann sagen, oh, das ist so ein kleines Maskottchen für uns. Und genau, aber sorry, das, also um mal auf die Frage zurückzukommen, wenn jemand einen Hodler haben möchte, Special Edition, genau, ich mache dann zuerst ein Design. Also ich male das und schicke das rüber, und wenn du da Änderungen haben möchtest, dann ändern wir das. Ist auch no strings attached, kostet überhaupt gar nichts, ich mache das gerne. Und wenn es dann gefällt, dann können wir das produzieren, und dann gehören die dir und dann kannst du damit machen, was du möchtest. Wir machen auch gerne extra Wünsche. Wir haben zum Beispiel für Cold Card, also Cold Card kennt man ja als Bitcoiner. Mhm. Also die Jungs von Cold Card wollten gerne eine, in dieser Cold Card, die ihr Cold Card Hodler gehodelt hat, wollten sie gerne so eine Karte reingenäht haben, die du mit deinem Handy antippen kannst, und dann zeigt dir das die Authentifizierungsnummer deines Hodlers. Also die haben 100, und da kannst du genau sehen, ich habe Nummer 93 oder so. Und dann kannst du das auf deren Webseite irgendwie verifizieren. Das ist ziemlich cool. Oder die wollten die Nummerierungen von 1 bis 100. Ne? Also für Bitcoiner ist Scarcity immer so ein Ding. Ne?
Warum eigentlich nicht 210?
Habe ich auch gesagt.
Warum eigentlich nicht 2.100? Warum eigentlich nicht 21 Millionen Hodler bestellen?
Da muss er nicht gleich übertreiben.
Ich mache grundsätzlich, wenn ich Angebote rausschicke, biete ich grundsätzlich nicht 200 an, sondern nur 210. Also so viel Bitcoin muss man ja sein können.
Das ist auch diese kleinen Sachen, ne? Das ist so diese Symbolwirkung und so. Ist, wir werden auf jeden Fall gleich nochmal ein Gespräch dazu führen nach dem Podcast zum Thema Bitcoin-Effekt oder UTXO Solutions Little Hodler, weil
ich sehr gerne.
Also bei mir
ist es angefixt, ich merke das schon.
Ich bin angefixt, ich kann mir das gut vorstellen für alle Kunden von uns oder so. Das, doch.
Ja. Hat Potenzial, definitiv, ja. Yeah.
Ja.
Apropos Business, wie ist dein Business Model eigentlich aufgebaut? Ich meine, du handelst ja mit Waren, das heißt, du hast wahrscheinlich eine Marge drauf. Aber gibt es darüber hinaus noch weitere Aspekte des Business Models, die zu berücksichtigen sind? Und wo soll die Reise da auch hingehen in Zukunft vielleicht?
Genau, also das Grund-Business Model ist der Verkauf von Waren, wo wir Margen drauf schmeißen. Sowohl, also wir haben dann B2B natürlich, also so Special Editions und so, und B2C für den Kunden am Ende.
Mhm.
Sachen, die ich gerne machen möchte. Also es gibt einen Haufen Sachen, die ich gerne machen möchte. Zum einen möchte ich gerne das mit unseren Weiterverkäufern, mit den Resellern ausarbeiten. Also wir haben auch jetzt mehrere Partner, mit denen wir auf, ach Gott, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Consignment-Basis arbeiten. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel
Konsignationslager.
Bitte was?
Konsignationslager, also dass Sie quasi ein Lager haben, wo Sie das rausnehmen können und dann wird das direkt abgerechnet. Ist das das?
Genau, ja, das, ja. Ja. Hast recht, ja. Genau. Das machen wir mit einigen, dass das, das ist, also in manchen Fällen ist das ein besseres Model als in anderen Fällen. Ich arbeite jetzt, wie ich gesagt habe, ich mache jetzt bald die Animation. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich auf TikTok und auf YouTube wiederfinden, weil ich finde einfach, das ist so ein No-Brainer für Little Hodler, weil ich sehr gerne kleine Explainer-Videos hätte. Weil aktuell, wenn du auf YouTube suchst, was ist Bitcoin, dann kriegst du irgendwie diese Standard-PowerPoint-Videos und irgend so ein Dude, der daneben steht und dir erklärt, was eine Blockchain ist. Und das ist so einfach nicht schön.
Nicht für jeden was. Für manche
ja,
schon
ja,
vielleicht.
Okay, ja. Nicht für jeden. Entschuldigung, ja.
Ja, wenn du so ein Fan von 45-Minuten-Videos bist, dann ist das schon spannend.
aber das ist natürlich mega spannend, weil das ist
Kochvideos, das ist so mein Content. Ja.
Okay. Aber das kannst du ja direkt auch weiter nutzen. Also es nutzt ja für dich, das ist ja so wie der Little Hodler als Comic Marketing für alles andere und für diese ganze Little Hodler Marke ist, wo ja nicht nur der Little Hodler, sondern ja auch so, ne, ihr habt ja auch Notizbücher zum Beispiel, wo dann irgendwie ein Teil eines Comics draus ist oder so, ne? Meine Frau hat zum Beispiel sich dieses mit dem, wo diese Debt of Inflation irgendwie auf so einen drauf fällt und so, und der sich so, hey, ich habe gerade eine Gehaltserhöhung bekommen und das als Notizbuch und so. Aber du kannst es natürlich auch theoretisch als, ne, als erstes Service machen, dass du quasi Explainer-Videos im Little Hodler-Style als Service und dann können Leute sagen, okay, hier ist mein Produkt vom Little Hodler erklärt und dann gibst du so ein Video in Auftrag oder so, oder so ein Animationsding.
Genau. Natürlich geil. Genau, das ist natürlich die Idee. Also ich mache mir da jetzt keine Illusion, dass Videos sofort direkt zu ihrer eigenen Einkommensquelle werden können, weil das sehr lange dauert. Das weiß ich auch durch meinen vorherigen Marketing-Background zum Glück. Dass du da sehr viel Arbeit reinsteckst, bevor da überhaupt irgendwas bei rumkommt. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Und natürlich grundsätzlich kannst du dann denken, so am Ende hast du da womöglich AdSense-Income oder hast du da dann vielleicht Sponsoren oder Partner, mit denen du so ein Video zusammen machen kannst, zum Beispiel. Na, so ähnlich wie was ihr macht. Ne? Genau, das ist auch so ein Ding. Super, super gerne möchte ich, das ist so mein ja, Endgoal, sagen wir mal, einen physischen Store haben oder mehrere.
Nice.
Das, ja, also mein großes so Ziel ist ja irgendwie Bitcoin berührbar zu machen, dass du das freundlich machst, dass es einfacher wird. Und da brauchst du eine Strategie für, weil wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir hier so eine Location und dann mache ich einen Bitcoin-Shop auf, ist, glaube ich, nicht so schlau, weil es noch zu stark eine Nische, als dass du da die Leute einlässt, weil das eher, glaube ich, abschreckend ist für Leute, die sich damit nicht so auskennen. Und deshalb haben wir, wir haben einen Plan, mir fehlt jetzt das Wort, aber wir haben einen Plan. Das ist so mein Ziel, so am Ende des Tunnels. Andere Einkommensquellen wären auch so Subscription-mäßige Geschichten. Ich möchte das ich werde es wahrscheinlich machen, aber nicht so krass. Also ich würde jetzt nicht sagen, du kriegst nur Comics, wenn du zum Beispiel auch Twitter-Subscriber willst. Also das machen die ja bald. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir dann so machen, irgendwie hast du so ein bisschen extra Content jeden Monat. Und wenn du Bock hast, dann, keine Ahnung, 1 Euro im Monat oder 2,10 Euro oder keine Ahnung. Also es ist nicht so eine heftige
Sache. So mehr nach dem Patreon-Modell wahrscheinlich. So supporte mich und du kriegst ein bisschen extra Content.
Genau, genau. Ich bin jetzt nicht so der Fan von alles hinter eine Paywall schieben oder so. Aber für so Superfans, die gerne unterstützen möchten, wo ich auch einige von habe, zum Glück, sowas kann ich mir auch gut vorstellen.
Ist Value for Value dann bei dir auch schon ein Thema?
Ich habe letztens mir Noster zugelegt, weil mich viele Leute nachgefragt haben. Ich muss auch sagen, ich bin so ein richtig verwöhnter Endnutzer. Also ich bin echt so der Standardtyp, der sich nicht viel Mühe geben möchte, wenn er neue Produkte ausprobiert. Und deshalb habe ich mich sehr lange irgendwie, habe ich mir nicht Noster angeguckt, weil ich dachte so, boah, diese ganzen Zahlen und was teile ich wo und was auch immer. Aber mich haben so viele Leute nachgefragt, dass ich das dann gemacht habe. Und das ist ein sehr cooles Modell. Also, dass du da was postest und dann, wenn die Leute möchten, dich supporten möchten, dann können sie dir das Satz schicken. Das ist super schön und finde ich cool.
Sehr schön. Magst du vielleicht noch, also es gibt noch ganz viele Themen, über die wir reden könnten, ne? Aber es gibt noch so ein Thema, was ich ganz gerne nochmal aufgreifen will, und das ist dieses Thema kreativer Prozess. Weil, also es ist ja eine Herausforderung, wenn man so ein Kreativ-Business hat, wie das der Little Hodler ja auch ist, und wo du, ne, regelmäßig neue Sachen produzieren musst, dann wirklich diese Kreativität auch permanent beizubehalten und nicht mal so am Anfang ein bisschen was machen, sondern dann auch irgendwie zu sagen, okay, ich mache das regelmäßig und es muss dann auch irgendwas kommen und vielleicht fühlt man sich gerade nicht so. Wie machst du das? Wie ist so dein kreativer Prozess, was ja das Äquivalent des Produktionsprozesses für dich so ein bisschen ist?
Ja, genau. Ganz am Anfang, als ich meine ersten Comics gemacht habe, da war es tatsächlich relativ schwierig und da war ich mir auch nicht sicher, kann ich überhaupt so viele Comics machen? Ich hatte irgendwie eine Idee und dann dachte ich, boah, ich sollte vielleicht mal ein bisschen planen, damit ich nicht alle 3 Monate mal was poste oder so, weil das ist ja auch sehr wichtig, wenn du was ernsthaft machen möchtest, das ist ja auch bei eurem Podcast so, ne, wenn ihr irgendwie nur 2-mal im Jahr hochladen würdet, das wird sich ja, also das wird sich nicht lohnen, weil da würden euch ja die Zuschauer am Ende oder die Zuhörer am Ende abspringen. Und genauso ist es bei den Comics auch gewesen, dass ich gucken musste, okay, wenn ich das ernsthaft machen möchte, dann muss ich auch gucken, dass ich oft poste. Und teilweise hatte ich echt Zeit, wo ich dann saß und dachte, boah, ich muss mir irgendwie Ideen aufschreiben. Und ich habe Twitter durchgesucht und ich habe gegoogelt und ich dachte, boah, wie geht denn das? Wie mache ich das denn? Kann ich den Job überhaupt? Und dann an anderen Tagen kamen irgendwelche News rein und ich hatte sofort irgendwie ein Bild im Kopf und habe das gepostet und das hat gut funktioniert. Und je länger ich das gemacht habe tatsächlich, desto mehr hat sich bei mir so das Auge dafür eingestellt, würde ich sagen. Also je mehr du was machst, desto nicht einfacher, aber desto schneller, besser wirst du darin. Auch dann zum Beispiel in meinem Fall jetzt irgendwie Möglichkeiten zu sehen, eine Szene als Comic darzustellen oder Möglichkeiten zu sehen, irgendwelche News in einen Comic reinzuquetschen. Oder irgendwelche Konzepte, also wenn du mir irgendwie Proof of Work an den Kopf wirst oder so, dass ich dann schneller als jetzt noch vor 2 Jahren sagen kann, okay, so und so und so mache ich es. Es hat mir auch geholfen, dass zum Beispiel Bitcoin Magazine irgendwann ankam und meinte, wir möchten nicht gerne in unserem Printmagazin. Hier ist der Brief. Und dann kam so ein langer Text vom Editor. Und dann musste ich mir da irgendwas zu ausdenken. Und ich hatte dann eine Deadline. Und dann musste ich innerhalb dieser Deadline irgendwas auf die Beine stellen. Und das war also sehr schön, so ins kalte Wasser geworfen zu werden, im Rückblick. Denn das hat mir geholfen, meine Einstellung irgendwie zu ändern und diese Fähigkeit aufzubauen. Also aktuell ist es einfacher, das zu machen. Natürlich habe ich Tage, an denen einfach ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Aber es ist tatsächlich jetzt so, dass dann an diesen Tagen ich auch genug andere Sachen zu tun habe. Und dass ich dann getrost mich um was anderes kümmern kann, neue Produkte, irgendwelche firmenspezifischen Sachen oder auch die B2B-Geschichten oder also viele Sachen, die ich machen kann, dass ich auch, also ich muss mir aktuell echt die Zeit nehmen, einen Comic zu zeichnen. Das macht es einfacher und das nimmt auch irgendwie den Stress dieses kreativen Prozesses weg, weil ich nicht da sitze stundenlang und denke, was kann ich jetzt malen? Sondern, ne? Also macht das Sinn?
Ja, total. Du hast ja auch mal darüber gesprochen und ein Video gemacht, was auf dem 21-Kanal hochgeladen ist, wie du das Zeichnen angehst. Ich glaube, dir das Video werden wir mal verlinken für alle, die daran interessiert sind, sich da mal näher mit diesem Kreativprozess auseinanderzusetzen. Schluss.
Ah, ich würde sagen, es ist sehr entspannend. Also sehr entspannend zu zeichnen tatsächlich. Also wenn du dann, also für mich, wenn ich was male, dann habe ich vorher im Kopf, wie soll es aussehen? Und dann fange ich an zu malen und dann an dem Punkt kann ich quasi das Gehirn schon halb ausschalten, weil ich genau weiß, wie es am Ende aussehen soll. Und dieser Prozess ist für mich wie Urlaub. Also das ist richtig entspannend. Das ist so richtig so zum Rechargen. Keine Ahnung, also es klingt auch voll blöd, aber ich sage immer gerne, wenn du dich entspannen möchtest, dann such dir so ein Ausmalbild und mal irgendwas aus. Weil es ist wie Urlaub für den Kopf. Und am Ende hast du was Schönes zum Angucken tatsächlich.
Ja.
Es gibt ja auch diese Ausmalbücher für Erwachsene, so, wo du so dann, ne, für Leute, die zum Beispiel während ihrer Arbeit genervt sind und dann hast du irgendwie schöne Mandalas und in der Mitte steht verdammte Drecksscheiße und dann kannst du das schön ausmalen.
Die kenne ich gar nicht. Also doch, ich kenne auch gerne Mandalas, aber das.
Ja, das war, ne, wo dann lauter so Leute, für die gemütlich was ausmalen wollen, um ihrer Frustration auf der Arbeit Ausdruck zu verleihen oder so. Gibt es auch irgendwie für gestresste Eltern oder so, gibt es ganz viele verschiedene Themen. Von daher, also wenn du ein Little Hotler Ausmalbuch mit rausbringst, ich glaube.
Da wäre ich dabei.
Da wär ich glaube auch.
Mein Kleiner auch.
Sehr gut.
Aber jetzt mal noch zum Schluss zu den wichtigsten Fragen, die wir auch immer jedem Gast stellen. Sind Bitcoiner gute Kunden? Auch im Vergleich zu den Erfahrungen, die du auch im Fiat-Job, im Marketing vorher gesammelt hast, würdest du sagen, dass Bitcoiner gute Kunden sind? Was sind auch vielleicht die Herausforderungen mit Bitcoinern als Kunden?
Ja, Bitcoiner sind bessere Kunden aus meiner Sicht, als man vielleicht denkt, weil wir ja immer sagen, wir geben unser Geld nicht aus, nur für Satz. Das macht uns ja eigentlich zu den schlechtesten Kunden ever, weil wir einfach kein Geld ausgeben. Das ist so ein Käseargument, keine Ahnung. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du kein Geld mehr ausgibst, nur weil du Bitcoiner bist. Und vor allem ist es wieder so, dass Bitcoiner gerne andere Bitcoiner unterstützen. Und Bitcoiner mögen auch gerne Bitcoin-Merchandise und Bitcoin-Produkte. Und von daher finde ich, Bitcoiner sind tolle Kunden. Und Bitcoiner vor allem, und das hat mir sehr geholfen in den frühen Tagen, und auch immer noch heute, wenn es irgendwie mal Probleme gibt mit Versandunternehmen. Bitcoiner haben niedrige Zeitpräferenz. Das heißt, wenn mal so ein Versandunternehmen irgendwie Mist baut, wir hatten es jetzt letztens, dass ein Versandunternehmen zweimal die Bestellung von einem Kunden einfach verloren hat mal wieder. Und wir haben es halt einmal nachgeschickt und haben es wieder verloren. Und hat der Kunde gesagt, so, ey, was ist da los? Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe es jetzt nochmal selber abgeschickt, ohne dass irgendwie, also ich habe es jetzt einmal nochmal selber direkt abgegeben. Und da meinte er, ne, ist okay, wir haben ja niedrige Zeitpräferenz, dann danke, dass du dich drum kümmerst. Und dieses Verständnis bekommt man viel mehr von Bitcoinern als von Fiatlern, von Neucoinern, Nocoinern.
Und wenn die jetzt mit Bitcoin bezahlen, wie geht ihr damit um? Behaltet ihr das in der Firma? Habt ihr Bitcoin auf der Bilanz? Wie ist grundsätzlich der Umgang mit Einnahmen in Bitcoin und einer Treasury in Bitcoin?
Ja, also wenn in Bitcoin bezahlt wird, bleibt es erstmal in Bitcoin. Und wir haben so eine Menge an Bitcoin, die wir auf jeden Fall immer gerne halten möchten. Also genau, das wird jetzt nicht direkt umgewandelt oder so. Und meine Firma ist ja auch in Malta registriert und in Malta ist das überhaupt kein Problem. Das haben die ja auch extra so eingerichtet, dass sie gerne Bitcoin-Firmen da haben, dass du da Bitcoin bekommen kannst und dass du das behalten kannst und dass das überhaupt kein Ding ist. Also du hast immer noch, wir müssen immer noch viel erklären unseren Steuerberatern, wie das Ganze funktioniert. Aber es ist jetzt nicht so krass, dass ich sage, boah, ist das nervig und so. Und.
Schön. Das ist ja, du kannst in Malta dann auch die Abgaben in Bitcoin bezahlen, oder? Oder ist es noch nicht so weit?
Da müssen wir nachfragen. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ja.
Also du zahlst neuen Fiat. Okay. Also ihr haltet alle Bitcoin und investiert und zahlt Steuern in Fiat.
Aber Liechtenstein hat das jetzt angekündigt, ne? Dass du die Abgaben in Bitcoin bezahlen kannst.
Ja, ich fände es super, wenn die es machen würden. Ne? Also ich würde auch das ganze Business in Bitcoin führen, wenn es denn Sinn machen würde. Aber tatsächlich, die meisten Kunden zahlen immer noch in Fiat. verständlich, ich gebe ja auch lieber mein Fiat-Geld aus.
Mal abgesehen davon ist es wahrscheinlich für dich als Business auch super schwierig, nur mit Bitcoin zu agieren, weil die Volatilität, auch wenn du überlegst, okay, ich muss halt einkaufen, ich muss halt gewisse Liquidität auch vorhalten, ich muss halt auch irgendwie kurzfristig handeln können, das ist bei der Volatilität mit Bitcoin halt einfach noch ein bisschen schwierig. Das heißt, selbst als Bitcoin-Unternehmen muss man wahrscheinlich einen Mix auch machen. Also ich habe zumindest noch keinen Bitcoin-Unternehmer gesehen, der 100% alles in Bitcoin macht.
Nee, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Also da hast du recht, das stimmt auf jeden Fall. Und vor allem auch, wenn wir zum Beispiel Produkte bestellen, die nehmen leider auch kein Bitcoin. Ich habe nachgefragt, die wollten nicht. Ja.
Aber du hast zumindest einen Logistikdienstleister, der Bitcoin nimmt für die Leistung. Ne?
Tatsache.
Stück für Stück.
Also so ein bisschen, genau, Stück für Stück wird sozusagen die zirkuläre Ökonomie vorangetrieben. Ja. Sehr schön.
Du bist seit kurzem auch... Eine Entwicklung, die ich nicht hätte kommen sehen. Du bist seit kurzem auch im Advisory Board von Relay, richtig?
Ja, cool, oder? Ja. Da habe ich mich auch gefreut.
Wie kam es dazu und was machst du da?
Genau, wir haben tatsächlich morgen unser erstes Meeting mit allen Advisern und dem ganzen Team. Da freue ich mich voll drauf, weil das ist halt noch sehr, sehr frisch alles. Und genau, zusammen mit dem Gigi, dem Joe Hall und dem Daniel Prince bin ich Advisor bei Relay, was ich halt richtig cool finde.
Nennt er sich nicht Joe Nakamoto?
Habe ich jetzt seinen Namen gedoxt?
Blöder Witz. Ja, keine Ahnung.
Das einmal rausbiepen, bitte.
Nee, ich glaube, er weiß das schon, dass er auch so richtig heißt.
Okay, genau. Ja, also ich glaube, grundsätzlich geht es darum, dass wir Relay unterstützen, zum einen mit unserem eigenen Feedback, so als Nutzer von Relay und mit unseren Industriekontakten, mit unseren Netzwerken. Ich habe jetzt glücklicherweise auch durch den Hodler habe ich viele Kontakte im Space. Also ich habe auch Kontakte, die ich mir überhaupt gar nicht vorher erahnt hätte, so Leute wie der Präsident von El Salvador, die mich angeschrieben haben, meinen, kannst du mir einen Hodler mitbringen? So, und ich glaube, sowas ist hilfreich unter Umständen für jetzt Relay zum Beispiel, dass ich da unterstützend dabei sein kann, wenn es zum Beispiel um die Expansion in neue Märkte geht. Aber auch so Sachen, ich bin halt, wie gesagt, ich bin ein ganz nerviger Endnutzer, der sich keine Mühe geben möchte und der alles auf dem Silbertablett präsentiert haben möchte. Und da kann ich immer gut Feedback geben. Und das ist auch tatsächlich wieder durch meinen Background im Marketing vorher, weil ich habe ja auch mit Crypto-Exchanges gearbeitet, wo du auch dauernd Sachen hast, die du verbessern kannst im Interface und im UI und UX, was ja sowieso, ja, wo man sowieso noch viel verbessern kann im Bitcoin-Space. Mhm. Und ich bin so richtig nervig mit diesem Feedback, dass ich da, also diese ganzen Kleinigkeiten, und vielleicht kann ich da hilfreich sein. Oder auch nicht, ich weiß nicht, ob die da Bock drauf haben.
Also nervig sein, um eine Advisory-Board-Stelle zu bekommen, muss nicht unbedingt die richtige Strategie sein.
Aber es ist eine. Du willst ja auch niemanden, der dich nicht berät, sondern einfach nur da sitzt und sagt, ja, ist nett hier.
Ja,
das stimmt, ja. Ist ganz schön, ja.
Das gefällt mir alles. Du müsstest nichts dran verbessern. Ja.
Nee, ich finde es auf jeden Fall toll, weil Relay ist ja eine super Marke und die haben sich ja richtig gemacht und die haben richtig tolle Arbeit geleistet und machen die auch weiter. Deshalb freue ich mich, dass ich da, wenn ich da irgendwie unterstützend dabei sein kann, gerne.
Sehr cool. Sehr cool. Lina, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Vor allem, dass wir so tief in dein Business einsteigen durften. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Menschen über solche Details reden. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, die Zuhörer hatten auch einen schönen Mehrwert. Ich habe auf jeden Fall sehr viel aus dem Gespräch rausgezogen. Und wenn ihr sagt, so hey, wir wollen auch mal irgendwie in den Podcast mit rein über unser Business sprechen, meldet euch gerne bei Martin und mir. Und ansonsten kommt in unsere Gruppen auf Telegram und auf LinkedIn. Einfach Bitcoin-Effekt eingeben und dann findet ihr uns dort und diskutiert mit den anderen Bitcoin-Unternehmern dort mit. Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag bei der nächsten Folge Bitcoin Effekt, deiner Business-Frequenz.
Tschüss dann.
Ciao.
Ciao.